So schön hier zu sein. Ich muss mir noch eine Sache kurz aufschreiben. Es ist egal, aus welchem Stall du kommst. Es gibt einfach ein paar gute Sachen, die sollte man sich merken. Gell? Hey, so schön hier zu sein. Hey, vielen Dank, Jessi und auch Stefan, dass ich hier sein darf. Und auch das Vertrauen, dass ich zu eurer Kirche sprechen darf, das schätze ich sehr. Und ich kann das nur zurückgeben. Die Freundschaft mit Stefan ist total bereichernd. Wir saßen gestern Abend zusammen und irgendwann mussten wir sagen, okay, jetzt reicht's, wir müssen morgen früh fit sein. Wir gehen jetzt schlafen. Und das ist richtig cool, auch von dir zu lernen. Wir leiten zwei sehr unterschiedliche Kirchen. Eine Neugründung hier in Düsseldorf und ich habe eine Kirche vor über 2 Jahren übernommen, die ist über 60 Jahre alt. Und Stefan sagte das schon, unser ältestes Gemeindemitglied ist 96 Jahre alt. Und die Jüngsten sind gerade erst geboren. Genauso wie wir jetzt alle darauf warten, dass meine Tochter im Mai geboren wird. So, dann ist meine Tochter die Jüngste. So, und das ist die Bandbreite von Menschen, die wir erreichen. Und es ist dann schon anders, eine Kirche dann zu leiten, die so viel Geschichte hat. Und wenn ich die Kirche leite, dann habe ich die ganze Gründermannschaft noch da sitzen, die vor über 60 Jahren die Kirche gegründet haben. Die ist noch mit am Start und so. Und das ist wirklich großartig und so viel auch von Stefan zu lernen, wie man mit neuen Ideen, mit neuen Impulsen auch in so eine alte Kirche reingeht. Weil wir sind noch nicht fertig, wir haben immer noch gemeinsam Auftrag, die Menschen für Jesus zu erreichen. Also, richtig cool hier zu sein und ich will direkt reinstarten. Ihr habt eine Themenreihe und ihr stellt euch unterschiedliche Fragen, wie das eigentlich mit unterschiedlichen Themen ist. Und ich darf heute über ein ganz spannendes Thema sprechen. Bevor ich das Thema eröffne, muss ich euch sagen, ich liebe es zu reisen. Wer mag es zu reisen? Immer wieder überkommt mich so ein Gefühl von Fernweh. Kennt ihr das? Boah, ich will einfach weg. Und was ich so faszinierend finde, ist, du setzt dich in ein Flugzeug und du fliegst für ein paar Stunden, steigst aus und du tauchst ein in eine komplett neue Welt. Anfang April war ich dienstlich für ein paar Tage in Indien und Indien ist mein absolutes Lieblingsland, das wäre meine Wahlheimat. Und als ich da ausgestiegen bin, ich war da jetzt schon ein paar Mal und da einzutauchen in diese Kultur, das ist einfach richtig spannend. Aber bevor man da ankommt, hat man diesen langen Flug. Und dann setzt man sich hin und bevor das Flugzeug abhebt, bevor es auf die Piste fährt, sitzt du da und du hast dein Handgepäck bei dir. Dein Handgepäck, das immer, also in meinem Fall, immer sehr penibel gepackt ist und sehr ordentlich ist. Ich würde zum Beispiel nicht mit meiner Frau einen Koffer teilen. Es gibt so ein paar Sachen, ja, wir sind sehr eng miteinander verbunden, aber ich bin da schon so ein Freak, das, einfach um der Ehe willen, ja? Mache ich das dann nicht und da habe ich alles drin, was mir lieb und wichtig ist. Mein iPad, meine Kopfhörer, meine Dokumente, mein Buch. Alles, was ich gerade für mich haben will, das muss ganz nah bei mir sein, in der Ordnung, wie ich sie brauche. Aber bevor es losgeht, kommt dann die Stewardess und sagt dann in einem ganz freundlichen Ton, entschuldigen Sie bitte, Sie müssen sich noch um Ihr Gepäck kümmern und es verstauen. Besten Sie legen es unter dem Sitz vor Ihnen oder oben ist noch Platz. Und ich denke mir in diesen Momenten, warum? Mein Rucksack ist nicht groß. Ich möchte ihn gerne bei mir haben, weil da fühle ich mich sicher, weil das ist ja alles drin, was ich so gern habe. Und ich will das nicht loslassen und ich bin noch angeschnallt, das kann doch nichts passieren. Dieser kleine Rucksack, was stellt ihr euch eigentlich so an? Während die Frau dann ein bisschen bestimmter in ihrem Ton wird, immer noch freundlich, aber bestimmter und sagt, ich glaube, Sie verstehen nicht. Wenn Sie sich nicht um Ihr Gepäck kümmern, wird das Flugzeug hier nicht abheben. Und ich denke mir so, das ist eine geniale Metapher für unser Leben. Wenn wir uns nicht um unser Gepäck kümmern, wenn wir uns nicht darum kümmern, was unser Leben schwer macht, werden wir es schwer haben, dass unser Flugzeug abhebt. Und das will ich heute mit uns gemeinsam machen. Wenn wir unsere Lebensreise gestalten möchten in Leichtigkeit, dann ist es Zeit, dass wir unser Gepäck loswerden. Und was wir so oft in unserem Gepäck finden, ist ja das, was da auch gar nicht so reingehört. Jedes einzelne Mal, wenn ich reise, habe ich zu viel Sachen mit. Jedes Mal. Und jedes Mal schwöre ich, nächstes Mal nehme ich weniger mit. Und jedes Mal denke ich mir so, ich habe eigentlich noch mehr Platz gehabt für was anderes. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Und das ist so wichtig, dass wenn wir auf unser Gepäck schauen, wenn wir das auf unser Leben betrachten, dass wir oft so viele Dinge mit uns mitschleppen, die wir gar nicht mitschleppen sollten. Und heute geht es um Vergebung. Vergebung. Weil wenn wir nicht vergeben, packen wir Sachen in unseren Koffer, die unser Leben so schwer machen. Und wir werden immer mit dem Gepäck unterwegs sein, wo wir nicht in Leichtigkeit unser Leben gestalten möchten. Und du denkst dir so, meine Güte, jetzt bin ich heute in den Gottesdienst gekommen. Bei diesem langen Wochenende, bei diesem schönen Wetter, hast du mal geguckt, wie viele Stunden Sonne es heute gibt? Da könnte ich doch am Fluss sitzen, mir ein schönes Getränk holen. Und jetzt muss ich mir eine Predigt über Vergebung anhören. Wirklich? Warum ist das so wichtig? Ich glaube, das ist wichtig, weil deine Zukunft davon abhängt. Es ist wichtig, dass wenn du in deine Zukunft starten willst, dass du erstmal über deine Vergangenheit nachdenken musst und mit deiner Vergangenheit aufräumen musst. Wenn du leben willst wie nie zuvor, musst du ausmisten wie nie zuvor. Wir reden heute über Vergebung und dass wir alle mit einem offenen Herzen unterwegs sind, will ich ein kurzes Gebet sprechen, weil wir brauchen Jesus heute bei diesem Thema, okay? Jesus, wir laden dich ein, dass du da bist mit deinem guten Geist, dass unser Herz öffnest. Wir wollen nicht über Vergebung nur hören, wir wollen erfahren, was es bedeutet, dass man uns vergeben hat und wie wir zu jemand werden können, der vergibt. So, rede zu uns, mach unser Herz weit für dein Reden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Johannes Kapitel 11 gibt es eine dokumentierte Situation von Jesus. Im zweiten Teil der Bibel können wir das nachlesen, wo Jesus mit seinen Freunden unterwegs ist und ihn erreicht die Nachricht, dass einer seiner ganz engen Freunde, Lazarus, im Sterben liegt. Lazarus liegt im Sterben und ihn erreicht diese Nachricht. Und normalerweise als bester Freund, als jemand, der diese Nachricht bekommt, lässt du alle stehen und liegen. Ganz ehrlich, wenn ich hier eine Nachricht bekomme, Thomas, dein Kind ist unterwegs, dann muss Stefan die Predigt zu Ende halten. Dann lasse ich alle stehen und liegen und ich fahre nach Dänemark. So. Und so stellt man sich das ja eigentlich vor. Jesus, lass alle stehen und liegen und geh zurück zu deinem Freund. Aber Jesus lässt ein paar Tage verstreichen, geht dann zurück und er kommt in eine Situation rein, die voller Trauer ist, in eine Situation, die super emotional ist, die super unangenehm ist. Jesus sieht sich Vorwürfen konfrontiert. Jesus, warum bist du nicht früher da gewesen? Wenn du da gewesen wärst, dann wäre Lazarus immer noch am Leben. Jesus, wo bist du gewesen? Warum bist du zu spät? Und Jesus steht mitten in all dem, es bewegt ihn, er weint. Er hat seinen Freund verloren. Und dann kommt es zu diesem besonderen Moment, wo Jesus zu den Leuten sagt, wo habt ihr ihn begraben? Jetzt müssen wir verstehen, dass damals die Gräber nicht so waren wie heute. Heute lässt du jemanden runter in die Erde. Damals hatte man Steinfelsen, die ausgehöhlt waren und da hat man die Leichen reingelegt, einen Stein vorgewälzt. Und da drinnen wurden sie, oder sind sie dann verwest. Und sie bringen Jesus zu diesem Grab, der zugerollt war, und sagt, da drinnen liegt er. Und dann macht Jesus eine Aussage und er sagt, wälzt den Stein weg. Wälzt den Stein weg. Und ich stelle mir vor, in diesem Moment, was müssen die Leute gedacht, gesagt und empfunden haben? Jesus, hast du schon mal eine Leiche gerochen, die 4 Tage ungekühlt in so einem Grab lag? Warum sollen wir jetzt den Stein wegrollen? Das ist ekelhaft. Und Jesus bleibt dran und sagt, wälz den Stein weg. Wälz den Stein weg. Dann wälzten sie den Stein zur Seite und Jesus mit seiner ganzen Autorität, mit seiner ganzen Macht ruft in das Grab hinein und sagt, Lazarus, komm wieder raus. Und aus dem Grab kommt eine wandelnde Leiche, Lazarus, und er sagt, befreit ihn von den Tüchern und macht ihn wieder frei, dass er seines Weges gehen kann. Und alle feiern und es ist unfassbar, was da passiert. Und ich frage mich zum Beispiel, wenn ich diese Geschichte höre, und vielleicht hast du es auch schon mal gefragt, warum sagt Jesus zu den Leuten, wälz den Stein da weg. Jesus ist Gott. Ich meine, ich bin so ein bisschen visuell unterwegs. Ich stelle mir zum Beispiel vor, Generation Marvel, Menschen mit Superpower. Jesus stellt sich davor, mit seinem intensiven Blick schaut er diesen Stein an, aus seinen Augen kommen Laserstrahlen und der Stein zerfällt in Staub. Ich meine, Ostern. Er hat doch bewiesen, dass er niemanden braucht, der den Stein wegrollt. Das wäre doch eine coole Aktion gewesen für alle vor Ort, für uns zum Nachlesen, dass da irgendwas passiert, eine Vorschau von Ostern. Und auf geht das Grab. Aber ich glaube, da steckt eine Botschaft dahinter für uns, auch vor allem, wenn wir über diesen Punkt Vergebung reden wollen. Wenn du hier bist und du trägst eine Verletzung in dir, wenn du hier bist und du hast ein Gepäckstück, das du loswerden willst und du wünschst dir, dass Gott etwas wieder in Ordnung bringt, wenn du dich danach sehnst, dass Gott etwas in deinem Herzen wieder zum Leben bringt, dann sagt Jesus zu dir heute Morgen, ich will es tun. Ich will es tun. Aber bist du bereit, den Stein vor deinem Herzen wegzuwälzen? Bist du bereit, den Stein zur Seite zu rollen? Und wir denken in diesen Momenten, so war das nicht gemeint, Jesus. Warum sollte ich den Stein zur Seite rollen? Du kannst doch einfach ein Wunder tun. Jesus sagt, nein, nein. Ich habe meinen Job, du hast deinen Job. Wälz den Stein weg. Wälz den Stein vor deinem Herzen weg. Der Stein, den wir so wie eine Schutzmauer aufgebaut haben. Der Stein, der unser Herz beschützen soll, weil wir schon so oft verletzt worden sind. Die Mauer, die uns eigentlich Sicherheit geben soll. Und wir sagen, oh Mann, ey, was ist, wenn ich den Stein wegrolle und ich werde wieder verletzt? Weil wenn ich den Stein wegrolle, dann müssen wir damit rechnen, dass das, was zum Vorschein kommt, nicht immer super angenehm ist und super gut riecht und super attraktiv ist und zum Vorzeigeding wird. Nein, nein, weil das, was drinne ist, schon lange drinne war und zugerollt war, das entwickelt ein Eigenleben. Jesus will uns ermutigen, den Stein wegzurollen und das zum Vorschein zu bringen. Und vielleicht hast du Menschen schon aufgegeben aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast. Und du denkst dir so, nein, nicht nochmal. Ich habe so oft vergeben. Ich habe mich so oft neu entschieden, mich zu öffnen. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt mache ich mein Herz zu, ich gebe Menschen auf und ich habe da keine Lust mehr drauf. Wisst ihr, vor einigen Jahren hat man eine Umfrage gemacht bei Männern und Frauen, um herauszufinden, was ist der größte Schmerz, den man empfinden kann. Und es wird dich überraschen. Es ist bei Frauen nicht der Schmerz, den sie empfinden oder den sie haben, wenn sie ein Kind kriegen. Ich war bei einer Geburt dabei. Ich weiß von außen, wie das aussieht. Und du wirst dich vielleicht auch wundern, dass es bei Männern nicht die Männergrippe ist, die Schmerzen haben, kurz bevor sie den Löffel abgeben. Nein, bei Männern und bei Frauen ist der größte Schmerz, den sie sagen, den man empfinden kann, der sogenannte Herzschmerz. Der Herzschmerz, der daher kommt, wenn du jemanden vertraut hast und dein Vertrauen wird verraten und missbraucht. Und nicht von irgendjemandem. Nicht von irgendjemandem weit weg auf der Arbeit, den du einmal im Jahr siehst. Nein, nein, von den Leuten, den du erlaubt hast, nah an dein Herz zu kommen. Den Menschen, wo du gesagt hast, hey, ich schenke mich der Family, ich schenke mich meinem Freund, ich schenke mich meinem Partner, ich öffne mein Herz für diesen Menschen, ich gebe mich denen hin und dann wird mein Vertrauen, das ich schenke, verletzt und ich werde innerlich verletzt. Hey, ganz ehrlich, das müssen wir auch einfach mal sagen dürfen, das tut weh. Und das ist nicht leicht. Und das hinterlässt Spuren in unserem Inneren. Und keiner von uns ist dagegen immun. Niemand. Du kannst vom Anfang an der Bibel schauen, dann guckst du dir David an, der verraten wurde von seinem Sohn, Josef von seinen Brüdern, Jesus von seinen Freunden. Oder man kann da durchgehen. Hey, die einzige Voraussetzung, um verletzt zu werden in diesem Leben, ist, dass du lebst. Und solange du atmest, musst du damit rechnen, dass du verletzt wirst. Das ist einfach Teil dieser Welt. Das ist Teil der Beziehungen, in denen wir leben. Und wenn ich auf mein Leben schaue, das noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie viele Situationen hatte ich, wo es mir leichter gefallen wäre zu sagen, und jetzt rolle ich den Stein davor. Und jetzt ist es vorbei. Was machen wir jetzt damit? Wie wälzen wir den Stein da weg? Wie lassen wir mutig los? Es geht um Vergebung, hatte ich schon gesagt. Und wir dürfen es nicht verwechseln. Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Da ist nochmal ein Unterschied. Okay, das müssen wir nochmal, werde ich vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen. Und ich will uns mit uns anschauen, was Vergebung bedeutet und wie wir das in unserem Leben aktivieren können. Und ich habe uns 4 Punkte mitgebracht, was Vergebung ist. Punkt Nummer 1, Vergebung ist eine Entscheidung. Geht vielmehr, Epheser 4, Vers 32, freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus macht hier keine nette Empfehlung, Paulus gibt hier einen ganz klaren Auftrag. Das ist, er ruft zur Entscheidung auf, er ruft zur Aktion auf, er ruft auf und sagt, hey, das ist, wie wir sind, wer wir sind und wie wir uns miteinander bewegen. Vergebung ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Du stehst morgens nicht auf und sagst so, wow, endlich, auf diesen Tag habe ich gewartet. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Endlich mal, ich fühle mich nach vergeben. Wird niemals passieren. Niemals. Es ist immer eine Entscheidung. Und manchmal, wenn wir verletzt wurden, dann lieben wir es, daran festzuhalten. Nicht zu nah an uns, so also eine Armlänge entfernt. Weil das muss ja auch jeder sehen können. Oder? Wir wurden verletzt und wir halten daran fest und wir zeigen es allen Leuten, immer schöne Armlänge entfernt. Und dann so, ja, haben die denn schon meinen Schmerz gesehen? Haben die schon mitbekommen? Und dann erzählen wir es dem einen Freund, und dann erzählen wir es dem anderen Freund, und dann erzählen wir uns den Nachbarn, ey, hast du mitgekriegt, wie man mit mir umgegangen ist? Und wie sagt man so schön, wenn du es mehr als 3 Leuten erzählst, dann suchst du nicht nach Hilfe, sondern nach Aufmerksamkeit? Kann das sein? Dann halt, wir lieben es. Und in unserer Gesellschaft gibt es ja ein ungeschriebenes Gesetz, der verletzt wurde und der sich verletzt fühlt, hat Recht. Schon mal gehört? Ja, ich wurde ja verletzt, also habe ich Recht. Dann halten wir das überall hin. Und wir erlauben es den Leuten, es immer wieder zu sehen. Wir schenken dem ganz viel Aufmerksamkeit. Und wir wollen, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Und was wir dann als Menschen machen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, man nennt es Nurse, Curse and Rehearse. Okay, das sind 3 englische Worte. Ich erkläre kurz, was ich damit meine. Nurse bedeutet Folgendes. Ich nehme euch eine Situation mit rein. Es ist dunkel, du hast Durst, du willst in die Küche gehen und du gehst rein und dann stößt du deinen kleinen Zeh an der Tischkante. Ah, das tut weh. Und dann kommt Nurse. Du betüdelst deinen Zeh. Und du streichelst ihn und du massierst den Schmerz raus und du sagst, Schatz, ruf den Krankenwagen. Es ist halt, ich schreibe so lange das Testament. So, und du gibst dem ganz viel Aufmerksamkeit. Du betüdelst ihn, du schaust drauf. Und dein ganzer Fokus ist auf diesem Schmerz. Nurse, Curse, Fluchen. Du blöder Tisch, du. Und dann fangen wir an, den Tisch zu verfluchen mit all den Worten, von denen wir hoffen, dass unsere Kinder sie nicht hören. Und dann ist der Schmerz irgendwann weg. Die Situation ist lange vorbei. Einen Tag später triffst du deinen Freund. Dann kommt Rehearse. Du durchlebst das nochmal. Ey, du glaubst nicht, was gestern passiert ist. Es war dunkel. Und ich hatte Durst. Und dann bin ich in die Küche gegangen und stell dir vor, da war dieser Tisch. Und dann habe ich mich gestoßen und dieser Schmerz und dann durchlebst du den ganzen Schmerz nochmal. Es war alles vorbei. Aber wir lieben es, immer wieder das hochzuholen, darüber nachzudenken, weil es uns eine gewisse Art von Bestätigung gibt. Und wir merken das, hey, wir bekommen die Bestätigung, Mitleid, Empathie, Zuwendung. Und das bestätigt uns nur noch weiter dran festzuhalten. Wir wollen es nicht loslassen. Ja, das war echt schlimm mit dem Tisch, ne? Und vor allem, wie dann deine Frau mit dir geredet hat. Ey, und wie der mit dir umgegangen ist. Und das gibt uns so viel positive Rückmeldung zu unserem Schmerz, dass wir irgendwann mal denken so, warum sollte ich eigentlich die Entscheidung treffen? Das fühlt sich doch gut an. Und das ist der Punkt. Ab einem bestimmten Punkt fühlt es sich gut an, sich schlecht zu fühlen. Du weißt ganz genau, du sollst nicht kratzen, wenn es juckt, machst du trotzdem. Weil es fühlt sich gut an, obwohl du weißt, dass es schlecht ist. Deswegen diese Disziplin zu vergeben, nicht weiter festzuhalten, sondern die Entscheidung zu treffen, es loszulassen, ist unfassbar wichtig, weil sie unser Leben so schwer macht. Und bevor ich die Flasche hinstelle, ich halte sie jetzt schon eine Weile, es ist echt schwer geworden, muss ich aber noch eine Sache sagen, weil nicht zu vergeben, nicht diese Entscheidung zu treffen, hat ganz viel mit deiner emotionalen Gesundheit zu tun. Ich habe mich da mal reingelesen, was das alles mit uns macht, wenn wir nicht vergeben. Ich kann die ganzen Fremdworte jetzt nicht, ist auch nicht so wichtig, aber ihr versteht gleich, was es mit uns macht. Man hat herausgefunden, dass wenn man am Schmerz festhält und nicht vergibt, dann schüttet unser Körper Stresshormone aus. Und diese Stresshormone, die produziert werden, die kannst du nur loswerden, indem du loslässt und vergibst und aktiv diesen Schritt gehst. Du sagst, ich stell das ab und ich lasse es los und ich lasse es hinter mir. Das ist der Moment, wo du dann beginnst, diese Stresshormone abzubauen. Und diese Stresshormone, wenn du sie nicht los wirst, weißt du, was sie mit dir machen? Die sorgen dafür, dass du schneller alterst, fördert deine Gewichtszunahme und hat ein hohes Risiko, Arthrose halt. Immer all die guten Sachen, die du willst im Leben. Und was dieses Stresshormon noch macht, es verhindert, dass die Wohlfühlhormone ausgeschüttet werden. Das heißt nicht nur, dass du all diese tollen Sachen kriegst, sondern dass du on top noch depressiv durchs Leben gehst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch zu verstehen, was passiert in uns, wenn wir nicht vergeben. Natürlich wollen wir vergeben. Wir wollen das Gute in unserem Leben haben, wollen es aktivieren. Wir sagen, nein, wir halten nicht weiter fest, sondern heute entscheide ich mich, es loszulassen, es hinzustellen und zu sagen, ich vergebe jetzt in diesem Moment. Und ich merke, da kommt eine Entspannung rein. Und ich merke, da kommt so eine gewisse Art von Ruhe rein. Der Schmerz ist aber immer noch da. Und das ist der Unterschied. Vergebung passiert in einem Moment. Heilung ist ein Prozess. Vergebung passiert in einem Moment. Jetzt, in einem Moment kannst du vergeben. Und Heilung passiert in einem Prozess. Genau, wenn du eine Schnittwunde hast, gehst du zum Arzt und der sagt, Mensch, sieht echt schlimm aus. Einmal sauber machen, einmal tackern, Verband drum und schick dich nach Hause. 5 Minuten, fertig. Kurz behandelt, jetzt braucht es einen langen Zeitraum, damit es heilt. Und das ist, Vergebung ist die Voraussetzung, damit überhaupt etwas in Heilung kommen kann. Vergebung ist eine Entscheidung. Punkt Nummer 2, Vergebung ist ein Opfer. Wir geben unser Recht auf, Rache ausüben zu wollen. So wie du mir, so ich dir, ist bei Vergebung irgendwie nicht mehr möglich. Ja, und so oft denken wir, habe ich auch schon gedacht, ich vergebe der Person erst, wenn sie auch eine gewisse Art von Schmerz empfunden hat. So nach dem Motto, wenn sie vom Abhang runterfällt und kurz bevor sie auf den Boden aufschlägt, dann kann ich vergeben. Ja, komm, tun wir mal nicht so, als wären wir alles geheiligte Menschen hier und haben solche Gedanken nicht. So erst, wenn sie selber diesen Schmerz empfunden, was es bedeutet, wenn dieser Herzschmerz so tief sitzt, dann wäre ich bereit. Hey, manche Beziehungen laufen so, hey, wir sind noch nicht ganz quitt. Da gibt es noch eine offene Rechnung. So und so sind wir miteinander unterwegs, aber wenn wir sagen, wir wollen in Vergebung leben, dann sagen wir verzichten auf die menschliche Natur. Wir verzichten auf unseren inneren Impuls zu sagen, so was kann ich jetzt machen, damit wir irgendwie ausgeglichen sind. Wir verzichten darauf. Und laut der Bibel geben wir bei der Vergebung unser Recht und die Lust auf, dass jemandem etwas Schlechtes passiert. Aber ich muss dir sagen, dass wenn du vergibst, es wird dich was kosten. Vergebung wird dich immer was kosten. Wir opfern das, was uns eigentlich, wo wir denken, uns gut tun würde. Dann haben wir so ein Gefühl von Genugtuung. Und wir opfern dieses Gefühl der Genugtuung. Wir sagen, wir geben das an einer anderen Stelle ab. Das heißt jetzt auch nicht, dass du die ganze Last der Welt tragen musst. Das ist damit nicht gemeint, das ist nicht dein Job. Und es bedeutet auch nicht, dass man so tun sollte, als wäre nichts passiert. Und das finde ich manchmal so tricky, auch wenn ich bei Christen mal reinhöre, dann so nach dem Motto, ja, lass uns mal tun, als wäre das nicht passiert. Nein, lass uns ehrlich sein. Deine Worte haben mich verletzt. Deine Handlungen haben mir wehgetan. So wie du mit XY geredet hast, das war nicht in Ordnung. Lass uns ehrlich sein. Wir müssen nicht so tun bei der Vergebung, dass wir sagen, okay, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das ist tatsächlich passiert und der Schmerz ist real und er ist echt und den dürfen wir schon gerne auch benennen. Aber Vergebung bedeutet, ich opfer meine Lust, dir jetzt das Gleiche zu tun und dir so zu begegnen, wie du mir begegnet bist. Ich erinnere mich an eine Situation, wo das bei mir so real war. Ich wurde in der Kirche von jemandem so hart verletzt. Das war vor 2 Jahren ungefähr. Und lass uns keine Illusion machen, okay? Wenn Menschen zusammenkommen, ob es Kirche ist oder woanders, da wirst du verletzt. Wir sind hier nicht besonders toll, sondern wir sind alle Leute, die Jesus brauchen, okay? Das heißt, wenn du hier in der Kirche bist und du wirst verletzt, hey, ist nicht, wonach wir streben, aber das ist Teil des Lebens. Okay? Und so wurde ich von jemandem aus unserer Kirche richtig verletzt. Seine Worte, die gingen weit unter die Gürtellinie. Mein Name wurde einmal komplett durch den Kakao gezogen. Und das war so schlimm, dass ich innerlich gedacht habe, so, was mache ich jetzt damit? Ich bin ja nicht blöd. Ich habe alle Kommunikationswege schön aufbewahrt. Und dann bin ich irgendwann mal nach Hause gegangen zu meiner Frau und ich habe gesagt, weißt du was? Ich habe alle Kommunikationswege. Nächste Woche Mittwoch ist Team Night. Und ich werde die Bühne benutzen und ich werde mal öffentlich richtig stellen, was da gerade abgegangen ist. Und ich werde einfach mal jetzt auch dafür kämpfen, dass mein Name nicht so durch den Kakao gezogen wird. Und dass man so, und dann habe ich, so, ne, meine Frau in all ihrer Weisheit sagte dann zu mir, Thomas, bevor du auf die Bühne gehst, solltest du vielleicht nochmal mit deinem Berater sprechen. Hab ihn dann angerufen, ich habe gesagt, hey, Manfred, wir müssen nochmal reden. Und dann sind wir die Situation durchgegangen und es war so hilfreich. Er hat mich dann in diesen Prozess hineingeführt, den Prozess der Entscheidung, Prozess etwas zu opfern und dann gemeinsam am Ende zu sagen, hey, und ich vergebe jetzt dieser Person. Ich opfer die Bühne. Ich opfer mein Ego. Ich opfer meinen Stolz. Und ich werde nicht mich selber darum kümmern, dass mein Name reingewaschen wird und dass so mit mir umgegangen wurde. Und ich konnte in diesem Gespräch, konnte ich am Telefon mit meinem Berater ist ausgesprochen, ich habe ihn gesegnet, ich habe ihm vergeben, habe diese Entscheidung getroffen, aber trotzdem war der Schmerz im Herzen da. Und es brauchte Tage, Wochen, Monate, bis das weg war. So, in diesem Gespräch mit meinem Berater hat er mich dann zum nächsten Punkt gebracht und das ist der Punkt Nummer 3. Wir vertrauen der Gerechtigkeit Gottes bei der Vergebung. Wir vertrauen der Gerechtigkeit Gottes. Kennt ihr das, wenn du mitten in einer Situation bist und jemand, den du schätzt, den du ehrst und der eine Respektsperson in deinem Leben ist, der auch in dein Leben reinsprechen darf, gibt dir deinen Bibeltext, der zu deiner Situation passt und du denkst dir so, du kannst mich jetzt damit jagen. Und er bringt den Bibeltext und sagt, Römer 12, 19, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und ich denke mir so, warum hat die Bibel so viel Relevanz? Manchmal wünschte ich mir, sowas würde nicht drin stehen. Weil dann könnte ich das selber machen. Und es hört sich auch ein bisschen dramatisch an hier, oder? So Zorn Gottes, Vergeltung des Herrn. Denk mir so, hört sich an wie ein Film. Gott, da bin ich mal gespannt, wie du Vergeltung jetzt übst, weil ich weiß, ich bin im Recht. Aber was wird das bedeuten, wenn wir alles immer selber in die Hand nehmen würden? Es wäre ein endloser Kreislauf und der nicht zum Guten wird, weil wir machen immer ein bisschen mehr, als der andere gemacht hat. Und darauf zu vertrauen, schau mal, als Nachfolger von Jesus, wenn du Jesus lieb hast, dann kannst du dieses Opfer der Vergebung eingehen, und es der Gerechtigkeit Gottes überlassen, weil du jemanden kennengelernt hast, der bereit war, alles für dich zu opfern. Weil du jemanden kennengelernt hast, zu dem du jetzt sagen kannst, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Auf einmal wird Gerechtigkeit nicht eine Handlung, die du ausüben willst, sondern eine Beziehung, die dir zugesprochen wird durch Jesus. Er ist meine Gerechtigkeit. Von ihm bekomme ich Gerechtigkeit und nicht durch das, was ich versuche auszuüben. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen, sagen wir bei der Gerechtigkeit, die wir Gott zusprechen. Und ich überlasse Gott das Feld des Handelns. Worauf vertraue ich da? Ich vertraue darauf, dass dieser Gott, der so gerecht ist, dass er alle Aspekte, alle Motive, alle Ängste, alle Beweggründe, die die andere Person hatte, als sie es getan hat, mit berücksichtigt. Die ich gar nicht erst kenne, von denen ich gar nicht erst weiß. Ich kenne die ja ganzen Geschichten nicht und so weiter. Und ich vertraue darauf, dass Gott all das berücksichtigt, wenn er gerecht ist. Weil was machen wir, wenn wir das selber in die Hand nehmen würden? Wenn jemand uns verletzt, dann beurteilen wir den anderen aufgrund der Handlung, wie sie uns begegnet ist, oder? du hast das zu mir gesagt, du hast das, du bist so mit mir umgegangen und so weiter. Wenn wir jemanden verletzen, dann wünschen wir uns, dass die Person mit uns aufgrund unserer Motive und Haltungen begegnet. Aber ich habe das doch nicht so gemeint. Das, wie es rausgekommen ist, sollte es gar nicht rauskommen. Und weißt du, dieser Tag auf der Arbeit, der war so stressig. Und am Ende, seine Aussage hat es nur zum Überlaufen gebracht. Und dann habe ich was gesagt, was ich total bereue. Und ich bin mit dir umgegangen. Wir wünschen uns, dass man mit uns so umgeht, während wir mit anderen anders umgehen würden. Deswegen ist es so wichtig zu sagen, hey, wir geben das an einer anderen Stelle ab. Ich vertraue auf die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir der Gerechtigkeit Gottes vertrauen, dann kann Vergebung, das ist mein vierter Punkt, zu einem Geschenk werden. Vergebung ist ein Geschenk. Micha 7, Vers 18. Herr, wo sonst gibt es einen Gott für dich? Allen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Das ist ein bewusster Schritt Gottes, über die Verfehlungen hinweg zu gehen. Ein Geschenk zu geben. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest. Denn Güte und Liebe zu erweisen, macht dir Freude. Es ist ein Geschenk, das wir geben, auch wenn es unser Gegenüber nicht verdient hat. Wir geben das, auch wenn es unser Gegenüber nicht verdient hat. Du triffst die Entscheidung, du lässt deinen Schmerz los, lässt deine Bitterkeit gehen. Du gehst dieses Opfer ein, nicht hinterher zu laufen, sondern die Person frei zu geben. Und du sagst, Gott, du bist meine Gerechtigkeit. Und bei der Vergebung übergebe ich das Geschenk der Vergebung ohne Vorbehalte. Nicht so, ich vergebe dir, wenn. Nee, das ist nicht Vergebung. Vergebung ist, ich lasse es los, mache einen Schritt zurück und sage, das Thema ist durch. Ich vergebe, ich spreche das aus und ich spreche da auch eine Freiheit rein. Weißt du was? Es muss deinem Gegenüber nicht mal leid tun, um zu vergeben. Wusstest du das? Erst wenn er sich entschuldigt, erst wenn er ein bisschen Reue zeigt, dann kann ich vergeben. Darf ich dir sagen, dass das nicht die Voraussetzung für Vergebung ist? Ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Die Person muss nicht mal mehr am Leben sein, damit du vergeben kannst. Es gibt immer noch Leute, die leben Unvergebenheit einer Person gegenüber, die gar nicht mehr lebt. Und da merkst du, dass Vergebung viel mehr mit uns zu tun hat, als mit der Person, der wir begegnen. Und wenn wir uns genau darüber Gedanken machen, wenn wir verstehen, dass es bei der Vergebung, da geht es viel mehr um den, der das Geschenk gibt, als um den, der es empfängt. Es spricht viel mehr über den, der es gibt. Genauso, wie sehr es über Gott spricht, der uns Vergebung gibt, als über uns und wie wir sind. Denn als wir noch Sünder waren, sagt die Bibel, ist er für uns am Kreuz gestorben. Er gibt dieses Geschenk aus freien Stücken, spricht so sehr über die Liebe Gottes und seine Bereitschaft, ein Geschenk in den Raum zu stellen, der Vergebung. Und genauso möchte Gott uns freimachen in unserem inneren Leben. Es ist ein Geschenk. Und während du das Geschenk gibst, wirst du mit Freiheit beschenkt. Du lässt los und bekommst Freiheit. Du gibst ab, bekommst Freiheit. Und so kann deine Vergebung, die du gibst, zu einer Geschichte werden. Ich habe euch kurz die Geschichte angedeutet, wie es mit mir ergangen ist, wo ich die Bühne opfern musste, mein Stolz, mein Ego opfern musste. Es war 2 Jahre später, als ich eine E-Mail bekommen habe. Und in dieser E-Mail war eine Anfrage für ein Gespräch von diesem Mann. Und ich habe mir gedacht, nee, ich habe doch schon vergeben. Ich habe es tatsächlich schon vergessen. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Da war ich kurz davor zu sagen, nee, ich mache mein Herz zu. Ich will nicht. Und dann wie so ein Impuls, der in mir sagt, so, hey, nee, mach jetzt nicht das zu. Du hast doch vergeben. Da habe ich mich nochmal drauf eingelassen. Ich habe ihn eingeladen zu einem Gespräch in mein Office. Und dann sitzt dieser Mann auf meiner Couch, 60 plus, mit Tränen in den Augen. Und er sagt zu mir, nach dem Moment, wo ich all die Sachen dir an den Kopf geworfen habe und all die Sachen, wie ich über dich geredet habe, seitdem kann ich nicht mehr richtig schlafen. Ich so, warum? Er sagt, ich liege nachts und ich weiß, Gott sagt mir, ich soll zu dir gehen, es in Ordnung bringen. Und ich denke mir so, ich habe die letzten 2 Jahre nicht mal an dich gedacht. Und ich denke mir so, hätte ich die Bühne benutzt, hätte ich mein Herz zugemacht, würde ich einen Riegel vor dem schieben, was Gott eigentlich an Geschichte schreiben wollte. Das ist eine Geschichte der Vergebung. Das ist eine Geschichte, wie Gott wieder etwas in Ordnung bringen kann. Es ist leichter zu sagen, ich mache zu. Jemand sagt, nicht zu vergeben ist wie Gift zu trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Lass mich dir sagen, das Tolle an unserem christlichen Glauben, die Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass Gott tatsächlich sagt, ich trinke das Gift für dich, damit du leben kannst. Ich bin bereit, am Kreuz alles auf mich zu nehmen, damit du leben kannst. Und wenn du die Vergebung Christi in deinem Leben hast, wem und was sollten wir noch Leuten an Vergebung verwehren? Wenn wir einmal verstanden haben mit unserem Herzen, was es bedeutet, dass der Schöpfer der Welt bereit war, auf diese Welt zu kommen, alles zu hinterlassen, alles aufzugeben, damit ich leben kann als Vergebener, dann möchte ich nichts mehr zurückhalten und Leuten etwas vorenthalten. Und ich weiß, das ist ein super emotionales Thema, weil da so viele Geschichten mit verbunden sind. Ich möchte diesen Moment auch seelsorgerlich nutzen und euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen für eine kurze Zeit des Gebets. Ich weiß, der ein oder andere ist heute Morgen hier. Und während ich rede, ist dein Puls ein bisschen hochgegangen. Nicht, weil meine Predigt so gut war, sondern weil du an Leute gedacht hast, die dich verletzt haben. Und du warst innerlich so, nein, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich möchte heute Morgen für dich beten, dass Gott dir die Kraft gibt, loszulassen. Dass Gott dir die Kraft gibt, Freiheit zu empfangen. Es geht nur im Tausch. Es geht nur im Tausch. Du kannst nicht in Unvergebenheit leben und gleichzeitig frei sein. Und das Kreuz ist der Ort, wo der Tausch stattfindet. Gibst das bei Jesus ab, vergibst und empfängst Freiheit. Ich mache das gerne so, dass ich auch so einen aktiven Schritt mir wünsche, einfach um unserem Körper auch einen Ausdruck zu geben, was wir im Herzen empfinden. Und ich will dich einladen, wenn du irgendwie einen Punkt hast, wo du sagst, ich will heute diese Entscheidung treffen, zu vergeben, dann will ich dich einladen, dass du einfach deine Hände aufmachst. Einfach aufmachst als Signal Gott gegenüber und sag, hey, das ist so mein erster Schritt, dir zu signalisieren, ich bin bereit, da etwas loszulassen, eine Verletzung loszulassen, eine Bitterkeit abzugeben, Unvergebenheit hinter mir zu lassen. Ich möchte jetzt für dich beten. Geist Gottes, du bist der Geist des Friedens. Der Geist der Liebe. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und Menschen berührst. Ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft und Leute befähigst, das loszulassen, was sie seit Jahren festhalten. Ich bete, dass du innerlich wieder Raum zum Atmen schenkst. Wie aus dieser Freiheit kommt, wenn wir all diese Verletzungen dir abgeben. Jesus, ich bete, dass da jetzt ein Friede hineinkommt. Ich bete, dass du auch zeigst, was es zu opfern gilt, damit wir in dieser Freiheit leben können. Jesus, wir wollen dir zusprechen, dass wir dir vertrauen als ein gerechter Gott. Wir wissen nicht, wie du die Dinge in Ordnung bringst. Wir wissen nicht, was du daraus machen wirst, welche Geschichte du schreiben wirst, aber wir wollen dir heute das Signal geben. Wir geben es bei dir ab und wir vertrauen dir. Vertrauen dir. Jesus, wir danken dir. Dankeschön, Jesus. Es war eine richtig gute Entscheidung, loszulassen heute Morgen. Ich will dir in dem zweiten Step nochmal die Möglichkeit geben, etwas zu empfangen, was dich noch stärker macht, zu vergeben. Und das ist die Vergebung von Jesus, die in dein Leben hineinkommt. Wenn du erlebst, wie Jesus dir vergibt, dann gibt es nichts auf der Welt, was dich abhalten kann, anderen zu vergeben. Wenn du Jesus noch nie in deinem Leben persönlich kennengelernt hast und er zu deinem Freund geworden ist, dann will ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben. Du bist ein Gebet weit entfernt. Ein Gebet weit entfernt. Und ich spreche gleich ein Gebet und du darfst einfach an deinem Platz zu Jesus sagen, Jesus, das, was der Thomas da vorne betet, das soll mein Gebet sein. Und wenn du dieses Gebet sprichst, dann startest du in eine Freundschaft, die dein Leben für immer verändert. Jesus, wir stehen hier heute Morgen voller Dankbarkeit, dass du bereit warst, alles für uns zu geben. Und wir entscheiden uns heute Morgen, deine Vergebung für unser Leben anzunehmen. Danke, dass du unsere Sünde getragen hast. Danke, dass du uns frei machst und dass du in unser Leben etwas Neues tust. Danke, dass du mit uns in eine Freundschaft hineinstarten willst, die unser Leben frei macht, rein macht, neu macht und eine großartige Perspektive bietet. Jesus, danke, dass du mit uns nicht nur unser Heute, dich um unser Heute kümmerst, nicht nur unser Morgen, sondern bis in die Ewigkeit bist du mit uns und du bist für uns. Und Jesus, wir wollen dir vertrauen mit unserem Leben. Wir wollen dir nachfolgen mit allem, wer wir sind und was wir haben. Du darfst unser Herr sein. Sei die Nummer eins in unserem Leben. Wir wollen dir vertrauen. In Jesu Namen. Amen. Amen.